Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ja, moin moin, liebe Zuhörer und Zuschauer vom Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr auf die nächste Episode mit euch, denn wir haben aufgenommen Michael Kümpfel, CCO von MEWA. MEWA ist ein Textilservice und ist Markt- und Markenführer mittlerweile. Hat knapp 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht, 6.000 Mitarbeiter, 51 europäische Standorte mittlerweile, 200.000 B2B-Kunden in 24 Ländern. Und was ich so toll finde, ist, dass der Herr Kümpfel Verkaufsleiter früher war und jetzt CCO. Also hat eine klassische Karriere hingelegt, über 25 Jahre, und hat damit auch 5.000 Kundenbesuche selber getätigt. Das heißt, er weiß, wovon er spricht, und hat auch wirklich sich Gedanken gemacht und immer wieder selbst reflektiert. Das konnte man deutlich spüren. Und ich gebe euch nur mal so ein paar Auszüge, die mich total zum Nachdenken angeregt haben oder die ich so treffend finde auf den Punkt, solche Statements wie: Was zündet dich an? Wofür brennst du? Auch mein Thema. Anstatt hart zu arbeiten, gehen wir spielen. Also den Spaß und Freude an der Arbeit zu haben. Habe Mut statt Angst, fand ich toll. Und was ich sehr gerne mochte, ist: Du wirst niemanden ändern außer dich selbst. Und das spricht für Eigenverantwortung. Und wenn man das einmal klar hat, da ist viel mitgewonnen. Zum Schluss hat er uns noch ein paar tolle Buchempfehlungen gegeben. Aber jetzt möchte ich nicht weiter auf die Folter spannen. Habt Spaß mit Michael Kümpfel. Herzlich willkommen, lieber Herr Michael Kümpfel, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es großartig, dass Sie beim Strahlewetter heute bei mir im Podcast sitzen, und freue mich auf die nächste halbe Stunde und herzlichen Dank schon mal vorab für Ihre Zeit.
Ja, ich danke mich bei Ihnen für die Einladung, liebe Frau Freimuth.
Und für die, was ich mir natürlich kaum vorstellen kann, die MEWA nicht kennen, vielleicht nochmal kurz ein Rahmen. Also ich habe nochmal gegoogelt, wie heißt es so schön? Mechanische Weberei Altstadt steht, also MEWA steht für Mechanische Weberei Altstadt. Hört sich nach einer Tradition an, wie es dem auch ist. Und das Schöne ist, sie haben sich nicht nur jetzt mit der Nachhaltigkeit beschäftigt, das teile ich gleich schon mal vorweg, sondern Sie sind schon innovativ 1908 gewesen mit Thema Nachhaltigkeit. Und was machen Sie, beziehungsweise die Firma? Sie bietet Mietservices an für Berufsbekleidung, für Putztücher, Fußmatten und andere Textilien. Und das auch auf unterschiedlichen Ebenen, also für die Zuhörer und Zuschauer, um einen kleinen Ausblick zu geben, was sozusagen der Rahmen ist. Also Lieferung und Abholung sind Themen, Reinigung und Pflege, Reparatur und Austausch und nachhaltiges Recycling. Insofern schon sehr, sehr modern, schon lange Zeit. Und ja, da Sie sich von Hidden Champion auf dem Weg zum Category Leader bewegen, finde ich, ist es auch mal ganz wichtig, so ein paar Eckdaten zu geben, um Sie einzujustieren mit knapp 900 Millionen Euro Umsatz, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sie können mich gerne gleich korrigieren. 6.000 Kolleginnen und Kollegen, also crazy, über 50 europäische Standorte, 200.000 B2B-Kunden in 24 Ländern und eben wie gesagt seit 1908 schon nachhaltig unterwegs. Und Sie haben eine wunderbare Karriere bei MEWA hingelegt, vom regionalen Verkaufsleiter zum Vorstandsmitglied als CCO. Und deswegen finde ich das ganz besonders schön, Sie heute mit der Authentizität hier begrüßen zu dürfen. Aber sagen Sie uns doch gerne auch nochmal in Ihren Worten und drei Stichworten, lieber Herr MEWA, lieber Kümpfel, wie so sozusagen ihre Unternehmerpersönlichkeit sie auszeichnet und was vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund ist und was vielleicht gedanklich auch schon bei Ihnen aufpoppt, wenn Sie diese schöne Intro mit so viel Rahmen auch geteilt bekommen.
Ja, Mensch, Frau Freimuth, die letzten 2 Minuten gingen ja runter wie Öl. Ey,
das war ein bisschen bewusst.
Es sind nur kleine Korrekturen. Wir sind inzwischen bei 51 Standorten, nicht mehr nur bei 50. Wir sind in diesem Jahr wahrscheinlich bei 980 Millionen Euro Umsatz. Im nächsten Jahr werden wir die Milliarde überschreiten, und zwar durch organisches Wachstum, durch einen starken Vertrieb und ein exzellentes Kundenmanagement. Und ich habe auch auf unsere Historie hingewiesen, 1908. gegründet in Altstadt. Wir sind ein Familienunternehmen. Die dritte und vierte Generation des Gründers ist heute noch in der Eigentümerschaft des Unternehmens, auch in Gremien wie dem Aufsichtsrat vertreten. Wir sind also ein klassisches deutsches Familienunternehmen mit einer europäischen Ausbreitung, aber eben dieser Tradition auch des Familienunternehmens und der vielen Vorteile, die es hat. Sicherlich mit einer Milliarde dann Umsatz in Erwartung, auch in einer Transformationsherausforderung, das ist klar. Da muss man vieles auch an Strukturen und organisatorischen Dingen weiterentwickeln. Aber wir wollen die Kultur des Familienunternehmens erhalten. Und ich bin hier sehr lange schon im Unternehmen beschäftigt, 25,5 Jahre, habe mich über verschiedenste Stufen entwickelt und jetzt seit 11 Jahren im Vorstand für Marketing, für die Marke, für den Vertrieb, das Neukundengeschäft, das Bestandskundengeschäft, 200.000 B2B-Kunden, den Ausbau dieser Kunden, die Customer Excellence, die wir für unsere Kunden umsetzen wollen, die Markenbekanntheit, die weitere Expansion in europäischen Märkten und so weiter. Das liegt auf meiner Seite gemeinsam mit meinen beiden Vorstandskollegen, COO und CFO, CEO in einer Rolle. Ja, das ist das, was wir machen. Und Unternehmerpersönlichkeit, ja, ich würde 4 Ps nehmen.
Ah, okay. Und die klassischen 4 Ps?
Ich würde beginnen mit Performance.
Ah, okay.
Denn, auf der Markt- und Kundenseite geht es nun mal um Leistung. Das ist ja auch die Verantwortung, die Kollegen haben, die auf der Customer Journey arbeiten. Verantwortung für die Zukunft des Unternehmens. Denn Umsatz fällt nicht vom Himmel. Das wissen wir alle. Dafür müssen wir was tun in den Märkten. Da sind wir nicht alleine, da gibt es Wettbewerb, da gibt es andere Versorgungsquellen und Möglichkeiten. Also das ist schon wesentlich, dass wir in einer positiven Leistungskultur uns hier bewegen. Und das zweite P wäre Power im Sinne von Überzeugungskraft und Präsenz. Präsenz der Marke, aber eben auch Überzeugungskraft der Menschen, die in den Märkten bei unseren Kunden unterwegs sind. Das dritte P wäre Passion. Im Sinne von Begeisterung, Leidenschaft, Energie, Mut, all das, was zu einem guten und erfolgsorientierten Mindset gehört. Und das vierte P ist People. Weil Menschen machen den Erfolg. Menschen stehen im Mittelpunkt, trotz Digitalisierung, Automatisierung, Prozessharmonisierung, alles richtig. Aber die Menschen machen Unternehmen erfolgreich. Und das sind so auch meine Guidelines, diese 4 Ps, an denen ich meine Arbeit und meine Aufgabe orientiere.
Sehr schön. Vielen Dank dafür. Das ist ja auch eine schöne Struktur, also die eigentlich die Dinge auch wunderbar auf den Punkt bringen, auch für den Vertrieb. Und was glauben Sie, ist denn gerade beim Vertrieb wichtig? Also was sind so die wichtigsten 3 Eigenschaften, die man als Vertriebler mitbringen muss? Und gerade wenn Sie jetzt sozusagen aus Ihrer Vorstandsbrille schauen, was beinhaltet das für Sie heutzutage?
Ja, ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn ich das Wort Vertriebler höre. Weil warum sagen wir nicht Verkäufer? Und warum sind wir nicht stolz darauf, Verkäufer zu sein? Also
eine spannende Frage.
Ja, wir haben ja so einen Hang danach, dass wir Begriffe oder Titel, Rollenbilder, Funktionen durch angloamerikanische Begriffe derart komplex darstellen, dass der Nichtkundige eigentlich schon gar nicht mal weiß, was macht er denn, aber es klingt super. Ich finde, Menschen, die im Markt unterwegs sind, um Neukunden zu generieren, bestehende Kunden auszubauen, finde ich den besten Begriff Verkäufer. Und ich möchte mit meiner Kraft dafür sorgen, dass die Menschen, die das tun, weil es ist eine ganz wichtige Arbeit in Unternehmen, dass die auch stolz darauf sind, dass sie das tun. Aber zu Ihrer Frage, die impliziert ja so ein Stück weit, dass man mit Attributen beschreibt, was macht jetzt den guten Verkäufer aus oder den guten Kundenbetreuer oder die gute Kundenservice-Mitarbeiterin oder die gute Communication-Center-Mitarbeiterin. Und ich glaube, das ist zu kurz gesprungen, weil der Vertrieb ist so heterogen, wie auch die Anforderungen, die es braucht. Wenn ich der Studie folge des Bundesverbandes der Vertriebsmanager mit einer Hochschule in Berlin, dann gibt es da 18 Rollenbilder im Vertrieb. Und die kennen wir ja auch alle, also Pre-Sales und After-Sales. Hybrid, Digital oder Präsenzvertrieb. KMU, kleine mittelständische B2B-Kontexte funktionieren wieder ganz anders wie der Vertrieb im KAM-Bereich. Dann haben wir die Begleitfunktionen im Marketing, im Performance-Marketing und vieles mehr. Und wenn ich jetzt mich an diesen 18 Rollenbildern orientiere, dann glaube ich, ist ziemlich folgerichtig, dass es nicht sein kann, dass es dazu ein Mindset braucht oder eine Beschreibung von Attributen. Aber es gibt natürlich Schnittmengen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass neben fachlichen Qualifikationen Persönlichkeit entscheidend ist. Und da geht es mir schon stark in meiner Erfahrung. Ich habe über 30 Jahre Führungserfahrung. Ich habe selbst in meiner Karriere, Sie wissen, ich komme aus dem Vertrieb, auch operativ über 5000 Kundenbesuche persönlich gehabt. Also ich glaube schon, es geht so ein Stück weit im Wesentlichen um Resilienz und Empathie. Das muss da sein bei Menschen in dem Berufsfeld, Markt und Kunde. Es geht aber auch um Teamfähigkeit und Selbstorganisation. Das glaube ich sehr wesentlich. Linguistische Intelligenz ist wichtig, also Kommunikationsgeschick, machen wir beide ja hier gerade. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, wir hatten am Anfang schon drüber gesprochen, einen Spaß am positiven Leistungswettbewerb zu haben. So ein Challenge-Gedanken, den brauchst du, wenn du im Kontext Markt und Kunde arbeitest und du musst Menschenfreund sein. Also es muss dir Freude machen, mit Menschen umzugehen. Wenn das eine Belastung ist, dann sollte man sich wirklich einen anderen Job suchen. Deshalb komme ich auch immer zu dieser Aussage, Mensch, wenn wir darüber nachdenken, wen brauchen wir eigentlich für die Arbeit im Markt und Kunde, ob im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung? Don't hire education, hire attitude. Das ist mindestens so wichtig wie die fachlichen Voraussetzungen in Form von formaler Qualifikation, Ausbildung, Studium und was auch immer.
Ja, bin ich voll bei Ihnen und da springt mein Herz tatsächlich auch höher, weil ich finde es sehr schön, dass Sie diesen Ansatz mit der Persönlichkeit auch haben, weil wir sind alle so unterschiedlich und so verschieden von Herkunft, von Erfahrung, von Erziehung, Kultur. Gut, es gibt die deutsche Kultur, aber es gibt auch nochmal eine Familienkultur. Das heißt also, jeder ist ganz anders groß geworden, auch wenn wir, ich sage mal, einigermaßen ähnlich aussehen mit zwei Ohren und zwei Augen und zwei Händen meistens. Aber das ist, finde ich, auch in meinem Job einfach super, super spannend, wie unterschiedlich wir ticken und wie unterschiedlich eigentlich unsere eigenen Stellschrauben dann jeweils und aussehen, um den nächsten Schritt zu machen. Und Performance gehört da auf jeden Fall auch mit dazu. Man muss Lust haben, sich auch ein Stück weit messen zu wollen. Man muss Lust haben, Ziele zu definieren. Man muss Lust haben, irgendwie weiterzukommen. Und mehrere andere Sachen auch. Das ist gerade so das, was mir einfällt. Ja,
Stichwort weiterkommen, Frau Freimuth. Also das Berufsfeld in der Arbeit mit Kunden oder in den Märkten, das ermöglicht mir natürlich beruflich weiterzukommen. Ich bin ja das beste Beispiel dafür mit meiner Karriere. Aber das ermöglicht mir eben auch, mich persönlich weiterzuentwickeln. Komme ich drauf? Ich glaube, dass diese Arbeit in dem Berufsfeld eine great experience ist, und zwar im besten Sinne des Wortes, als Erfahrung und Erlebnis. Oder man könnte vielleicht auch sagen, das ist eine Lebensschule, weil ich reife natürlich auch als Persönlichkeit, wenn ich eben ganz viele auch herausfordernde kommunikative Situationen bewältigen muss, wenn ich mit Leistungsdruck auch umgehen muss, wenn ich abliefern muss, wenn ich auch in einem hektischen Umfeld ja oft unterwegs bin, wo es agil zugeht, wenn man quasi, ich will mal diesen Begriff in Anführungszeichen setzen, an der Front arbeite, nämlich im Markt und mit Kunden, dann habe ich da immer noch mal eine andere Energie und ein anderes Tempo. Und das bringt mich dann auch, wenn ich es will, als Persönlichkeit weiter, macht mich reifer, entwickelt mich. Deshalb sage ich Lebensschule und Great Experience.
Und ich möchte ein konkretes Beispiel, fällt mir gerade so ein, aus den letzten Coachings, die ich so habe, nochmal teilen. So eine, woran man eben dieses Weiterkommen auch nochmal definiert, ist ja schon auch im Kleinen. Und ich habe jetzt ich höre gerne auch sozusagen Kundengesprächen zu, um einfach wirklich einzutauchen als Mutmacherin für authentischen Vertrieb in die Gespräche, um wirklich zu erfassen, was ist das, was es braucht. Und dann merke ich gerade so in letzter Zeit extrem. Man teilt sehr gerne Informationen und sieht sich als Informationslieferant oftmals im Vertrieb auch, anstatt auch noch mehr die Balance, diesen unternehmerisches Denken und Handeln auch zu im unternehmerischen Denken und Handeln zu agieren, im Sinne von zielorientiert und produktiv auch ein Gespräch zu führen oder auch sich zu wagen, was sind die nächsten Schritte. Da ist ganz interessant, wie man sich da auch stark zurückhält, zum Teil, weil man vielleicht nicht zu doll sein will, etc. Aber so, das meine ich auch mit Weiterkommen, nicht nur sich und groß und Performance, sondern auch, es beginnt schon im Kleinen, dass man mit dem Kunden gemeinsam guckt, wie kommen wir weiter, was ist denn jetzt der nächste Step? Und das finde ich immer super spannend, dass das haben wir gar nicht so oft auf der Agenda, aber das sind so diese kleinen Stellschrauben, die meine Performance als Vertriebler, Verkäufer deutlich schneller weiterbringen, wenn es nur so eine kleine Stellschraube ist, ne?
Ja, gebe ich Ihnen recht. Ich meine, das ist das Einmaleins des Top-Verkäufers oder des Vertriebs, Know-hows. Also wenn ich vom Kunden komme und habe keinen Abschluss erzielt, dann ist ja die zweite Möglichkeit, ich habe einen Folgetermin. Wenn ich den auch nicht habe, dann habe ich die dritte Option, dass man gemeinsame Hausaufgaben hat. Mhm. Also ich als Verkäufer und der Kunde, es werden Dinge erledigt und dann kommt man wieder zusammen. Aber wenn all das nicht der Fall ist, dann frage ich mich, was ist hier in dem Gespräch eigentlich passiert? Und warum setzt man eine Hoffnung auf dieses Projekt? Da gebe ich Ihnen absolut recht, ja.
Aber Sie scheinen das ja voll im Griff gehabt zu haben, Herr Kümpfel, weil von, ich sag mal, der Performance, die Sie sozusagen bei MEWA abgelegt haben, hat es ja irgendwo einen Grund gegeben, warum Sie im Vorstand gelandet sind. Und da frage ich mich natürlich, was ist sozusagen das Erfolgsrezept? Weil ich sag mal so, manche da draußen sagen, Mensch, das ist vielleicht gar nicht meins, aber vielleicht ist inspiriert ja auch Ihre Geschichte irgendwie gerade sozusagen jemanden, der im Verkauf arbeitet, irgendwann mal weiterzukommen und auch irgendwo sich noch stärker in seinem Unternehmen weiterzuentwickeln und dass das letztendlich möglich ist, auch aus einer Praxis heraus. Da sind Sie ja ein wunderbares Beispiel dafür. Und absolut, was ist sozusagen Ihr Erfolgsrezept?
Ja, Sie sprechen über Authentizität. Das ist tatsächlich meine Karriere. Ja, also ich glaube, es gibt nicht die Geschichte dazu, wie ich das geschafft habe, aber es gab eine Geschichte, warum ich im Vertrieb angefangen habe. Ah. Ich habe mal Abitur gemacht und bevor ich dann studiert habe, habe ich eine Ausbildung gemacht, eine Lehre als Industriekaufmann. Mhm. Und in diesem Betrieb gab es einen Verkaufsleiter. Das war eine Strickerei. Es gab früher in Deutschland noch Strickereien. Da wurden Herrenmaschenmoden hergestellt. Und der Verkaufsleiter dieses Unternehmens war die imposanteste Person, die es im Unternehmen gab. Der fuhr nebenbei auch das größte Auto. Der hatte die größte Ausstrahlung. Er hatte ein hervorragendes Kommunikationstalent. Er hatte eine Raumpräsenz. Der füllte einen Raum und der zog Menschen in seinen Bann, hatte ein herausragendes Charisma. Und das hat mich inspiriert und deshalb habe ich dann ein Auge auf den Vertrieb geworfen und dann habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert und habe ich da so die üblichen Jobs gemacht, die man da macht, Assistent, Geschäftsführung und so weiter. Und irgendwann habe ich mich hat dieser Vertrieb nicht losgelassen und dann habe ich ein verkürztes Trainee-Programm im Direktvertrieb gemacht bei Eismann im B2C-Vertrieb, also wirklich hart. Kalte Hände und da direkt an die Haustüren und dann habe ich mich da relativ schnell zum Teamleiter, zum regionalen Niederlassungsleiter entwickelt und so weiter und dann kam MEWA und dann ging es eben weiter, da komme ich her und das ist vielleicht eine Geschichte, weil viele kommen ja irgendwie per Zufall in den Vertrieb und entdecken dann die Liebe zum Vertrieb oder eben auch das Gegenteil. Ich wollte das eigentlich immer. Und das hat mich sicherlich in eine gute Position gebracht, weil ich aus dem Vertrieb halt viel mitbringe. Denn wir sprachen über Leistung. Das ist irgendwie normal, wenn du aus dem Vertrieb kommst, dass du irgendwie abliefern musst. Kämpfe jeden Tag um deinen Job, dann wirst du ihn behalten. Das war immer so ein Spruch, den ich früher gelernt habe. Aber ich bin auch in gewisser Weise auch ein unangepasster Mensch. Also Nonkonformismus ist mir wichtig. Es geht mir darum, den Status in Frage zu stellen, zu überwinden, besser zu werden. Der liebe Gott hat mich zum Glück mit einem großen Antrieb ausgestattet. Können Sie sich vorstellen, unser Unternehmen, haben Sie gesagt, hat 6.000 Mitarbeiter. Da brauchen Sie Resilienz, wenn Sie 11 Jahre im Vorstand sind, weil da haben Sie nicht jeden Tag nur tolle Themen, die Sie motivieren, sondern Sie haben eigentlich jeden Tag große Herausforderungen zu bewältigen. Und das habe ich. Das hat mir der liebe Gott gegeben, Resilienz und Energie. Ich bin anderen nie hinterhergelaufen. Don't go with the flow. Ich habe meinen eigenen Stil. den präge ich auch und das spielt auch eine Rolle. Aber ich finde auch, dass es wichtig ist, dann neben der Tatsache, dass man ein eigenes Profil gewinnt und nicht andere kopiert, dass man bleibt, was man ist und dass man Authentizität, dass man auch nicht vergisst, wo man herkommt. Und dass man Respekt für jede Arbeit hat und dass man auch in so einer Karriere der bleibt, der man ist, auf Augenhöhe mit den Menschen zu begegnen. Das sind Themen, die mir wichtig sind. Und klar, ich habe natürlich irgendwie das Talent irgendwann gespürt, Mensch, Bühnen, das kannst du, ob klein oder groß. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, mit Menschen relativ schnell ein Vertrauen aufzubauen und ich bin ein verlässlicher Mensch. Also da passt vieles zusammen und dann hatte ich eben auch Glück bei Meva. Meva hat mir Vertrauen geschenkt, ich konnte mich hier entwickeln. Klar hatte ich auch Erfolg, aber es braucht immer zwei Seiten. Es braucht auch ein Unternehmen, was Menschen sich auch entwickeln lassen will. Und wir sind Chancengeber. Das steht in unserer EVP, in unserer Employer Value Proposition. Wir geben Quereinsteigern eine Chance. Und wir wollen in erster Linie, wenn wir Führungspositionen besetzen, zunächst einmal nach innen gucken. Haben wir Talente, die wir entwickeln können? Wenn wir das nicht haben, dann gucken wir natürlich auch in den Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, davon habe ich auch in gewisser Weise profitiert, dass die Kultur des Familienunternehmens mir dann auch eine Chance gegeben hat. Und ich habe sie... Ich habe sie dann genutzt, ja.
Ja, super. Und dazu gehört natürlich auch manchmal so das Quäntchen Glück an richtiger Zeit, ne? Also da muss sozusagen Firma und Mensch irgendwie zusammenkommen und es muss vielleicht auch die Entwicklung sein oder der Bedarf gerade, dass so ein Zeitfaktor natürlich auch eine Rolle spielt. Ja, aber schön.
Total, total. Man muss das Glück dann aber auch am Schopf tragen. Ja, genau. Muss es erkennen und man muss es nutzen. Man braucht dann auch den Mut, das zu tun. Und das fehlt ja vielen. Sie sprachen ja vorhin über Ihr Coach, über den Verkäufer, der dann am Ende nicht den Mut hat zu fragen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Das ist ja nicht nur ein Problem im Vertrieb, sondern das scheint ja offensichtlich Menschen manchmal irgendwie nicht gegeben zu sein. Mut statt Angst, die Botschaft will ich mal geben. Natürlich darf man nicht übermütig werden, man muss auch reflektiert bleiben zu sich selbst, zu seinen Potenzialen und zu seinen Fähigkeiten. Aber dann an der richtigen Stelle mutig zu sein, das gehört schon auch dazu, wenn man Karriere machen möchte.
Deswegen liebe ich meinen Job, meinen Namen auch so, freimütig.
Ja, genau.
Sehr gut.
Risiken gehören zur Karriere dazu. Die muss man eingehen wollen. Die gebratenen Tauben fliegen nicht durch die Luft.
Ja, und das Witzige ist ja, dass wir wissen das, ne? Aber dennoch ist dieser Automatismus, dass wir uns da gerne dafür schützen, dass wir eben dem scheinbaren Misserfolg, den wir manchmal, vor dem wir dann Angst haben, irgendwie entgehen wollen. Ich finde das immer ein interessantes Paradoxum.
Ja, aber da würde ich mit Thomas Edison mal antworten. Also ich glaube, er hat irgendwie gesagt, ich bin irgendwie nicht 10.000 Mal gescheitert, weil der soll ja 10.000 Mal versucht haben, bis diese Glühbirne endlich glüht, sondern der hat gesagt, ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht.
Ja, cool.
Und der 10.000 und erste Weg war dann der Weg, der geht. Und ich glaube, das ist eine schöne Botschaft.
Ja, definitiv, ein schönes Bild. Vielen Dank. Genau, dann haben Sie sozusagen, haben wir nochmal das Thema, wie ist sozusagen der oder welchen persönlichen Erfolg definieren Sie für sich? Also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ich meine, letztendlich ist es auch schwer, ne? Also weil man ja wirklich viele Stellschraubensituationen hatte, aber gibt es vielleicht irgendwie eine Situation, an die Sie sich gerne erinnern, die Sie gerne teilen, wo Sie sagen, Mensch, das war wirklich ein persönlicher großer Erfolg, an den ich auch gerne irgendwie zurückdenke? Oder gibt es vielleicht in der Richtung noch eine andere Anekdote, die Sie da, die Ihnen dazu einfällt?
Ja gut, Sie können sich denken, jetzt über so viele Jahre haben Sie natürlich viele Erfolgserlebnisse, aber mir ist wichtig zu sagen, dass wenn du schnell gehen willst, dass du dann alleine gehen kannst. Aber wenn du ankommen möchtest, dann musst du mit anderen gehen. Also es geht ums Team und ich hatte die Fähigkeit zu wissen, was ich selber sehr gut kann, besser wie andere. Das habe ich ausgeprägt und das, was ich vielleicht nicht so gut kann, jeder hat ja auch Entwicklungsfelder, da habe ich mir Menschen für gesucht, die es können. Ich denke, das ist vielleicht noch auch ein Erfolgsgeheimnis. Und ja, Anekdoten, also ich würde schon eine nennen. Also mein Erfolgsweg war geprägt bei Meva. Wir haben die Marktführerschaft für den Berufsbekleidungsservice in Deutschland erreicht. Da war ich noch in der Geschäftsführung der Deutschen Landesgesellschaft, der Deutschen Vertriebsgesellschaft in den 2000er Jahren. Wir werden im nächsten Jahr 1 Milliarde durch organisches Wachstum überschreiten. Wir haben eine Vielzahl von europäischen Ländern besetzt durch Expansion. Wir sind mit unserem Produktportfolio in diese europäischen Länder immer mehr reingerückt, vielleicht als dritten Aspekt. Aber das vierte, und da würde ich dann auch die Anekdote erzählen wollen, das vierte ist natürlich unser Weg vom Hidden Champion zum Category Leader. Von unseren 117 Jahren Firmenhistorie haben wir mehr als 110 Jahre als Hidden Champion gearbeitet. Und wir sind jetzt seit gut fünf Jahren dabei, die Marke aufzubauen, Bekanntheit in den Zielgruppen zu entwickeln, uns jetzt auch in die PR stärker reinzubegeben, mich auch als Markenbotschafter zu betätigen, viel im Sponsoring-Bereich zu machen. Also wir haben uns auch im Kernmarkt Deutschland nicht nur zum Marktführer, sondern auch zum Markenführer entwickelt. Mhm. Und da gibt es eine schöne Geschichte, dass als ich mit unserer Inhaberin das Thema besprochen habe, nach 111 Jahren diesen Kurs zu ändern. Und das war ein tolles Gespräch, da denke ich heute noch gerne dran, dass unsere Inhaberin mir gesagt hat, Herr Küppel, Sie haben vollkommen recht, machen Sie das. Machen Schön. Sie Meva bekannt und da kriege ich heute noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das denke. Weil danach haben wir ja nur vieles getan. Am sichtbarsten sind wir ja nur im Sportsponsoring, ob das der Skisport ist, ob das die Basketball-Bundesliga ist, ob das die Fußball-Bundesliga ist, ob das Mainz 05 ist mit dem Naming Right im Stadion oder viele andere Aktivitäten. Mhm. Da entwickeln wir natürlich inzwischen eine Präsenz und es zahlt auf die Marke ein, es emotionalisiert unsere Marke stärker und das schafft Bekanntheit und das monetarisieren wir natürlich auch in unserem Geschäftsergebnis. Wir sind in unserer Branche der gesündeste Wettbewerber, der durch organisches Wachstum am stärksten wächst. Also die Strategie, die wir als Familienunternehmen, das drittgrößte unserer Branche in Europa, aber das größte Familienunternehmen in Europa mit der knappen Milliarde, den Weg, den wir gehen, der ist schon sehr erfolgreich. Und da spielt halt Marke auch eine Rolle. Und das ist etwas, was ja im Moment auch eine meiner Hauptaufgaben ist, das Thema Marke noch stärker in unsere Zielgruppen, in die Märkte zu bekommen.
Ja. Das ist sozusagen dann auch Ihre Vertriebsempfehlung, oder? Also ich ich höre auch raus, und das finde ich, das, bevor ich das vergesse, irgendwie noch total spannend, dass Sie, es wirkt so, als wenn Sie auch in regelmäßigen Abständen innehalten, reflektieren und gucken, was ist jetzt eigentlich für die nächste Zeit notwendig. Weil oftmals ist es ja so, dass man gerne auch in diesem Strudel des Machens ist und ja auch gemeinsam genug Dinge auf der Agenda hat. Aber ich finde es halt auch super wichtig, immer mal wieder innezuhalten und zu gucken, was ist jetzt, wie ist jetzt der Markt, sind wir noch auf dem richtigen Kurs, was müssen wir verändern, was ist sozusagen in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwie notwendig, wie hat sich die Zielgruppe verändert, wie hat sich der Bedarf und die Wünsche verändert. Das hört sich für mich irgendwie so danach an, als wenn das auch Teil Ihres Systems
ist. Ja, ich meine, das bringt ja die Zeit. Also alles wird komplexer, alles wird heterogener, alles wird komplizierter. Was bedeutet das dann für Management? Das bedeutet, dass wir nicht nur priorisieren, sondern auch depriorisieren. Und das wird häufig vergessen. Es wird priorisiert, aber es wird nicht depriorisiert. Wenn ich das mache, dann überfordere ich irgendwann mal meine eigene Organisation, mein eigenes Team oder auch mich selbst. Also in der Führung geht es ums Entscheiden. Treffe ich mehr gute wie schlechte Entscheidungen, dann bin ich erfolgreich als Manager. Treffe ich mehr schlechte wie gute Entscheidungen, dann habe ich halt ein Problem. Von daher habe ich wahrscheinlich auch mehr gute wie schlechte Entscheidungen getroffen. Schlechte gab es sicherlich auch. Aber im Team zu priorisieren und zu depriorisieren, das halte ich für ganz wesentlich, um sich wirklich auf das Richtige zu fokussieren. Und was wichtig ist, man braucht Menschen im Umfeld, die einem sagen, was Sache ist. Weil wenn Sie sich in einer Organisation wie Meva mit 6.000 Mitarbeitern oben an der Spitze befinden, dann sagt Ihnen vielleicht noch Ihr Aufsichtsrat, was er denkt. Aber wenn Sie in Ihrer eigenen Organisation kein Team haben, kein offenes Klima, keine Fehlerkultur, niemand, der sagt, das sollten wir uns überlegen, Kümpfel, das hast du falsch gemacht, hier sollten wir lang gehen. Also wenn Sie diesen offenen Diskurs nicht haben, dann sind Sie sehr schnell einsam. Und wenn Sie einsam sind, treffen Sie mit Wahrscheinlichkeit mehr schlechte wie gute Entscheidungen.
Ja. Und apropos, es geht ja sozusagen mehr so in Richtung Führung auch, was ich wichtig empfinde, auch nochmal anzusprechen. Und gerade weil die Zeiten einfach komplexer werden und weil sich da eben viel verändert. Und wie meinen Sie, gelingt es auch gerade Managern und Führungskräften heutzutage, Fokus, Performance und Passion zu halten? Und da auch entsprechend sozusagen zu vermitteln? Weil das ist ja auch gerade bei den Veränderungen bedarf es auch Veränderung der Menschen, aber am Ende des Tages haben wir mal so ein bisschen Widerstand, uns verändern zu wollen. Also und da muss natürlich Führungskraft auch irgendwie Vorbild sein und auch abholen die Mitarbeiter. Da ist es nochmal spannend, vielleicht nochmal so ein paar Geheimnisse aus dem Nähkästchen der Mewa-Welt irgendwie zu teilen, die vielleicht auch hilfreich oder inspirierend sein können grundsätzlich für Manager.
Ja gut, wenn man sich in einem Zeitalter des permanenten Changes bewegt, dann gibt es dafür mehrere Grundsätze, die wichtig sind. Es geht um Kommunikation, es geht um Austausch, es geht um Erläuterung, es geht um Erklärung. Betroffene zu Beteiligten machen, auch den Sinn und Zweck dahinter zu erklären. Ich meine, dass Menschen, insbesondere Führungskräfte, verstehen wollen, warum. Was ist der Zweck? Purpose, dass das Thema da ist, das ist ja mehr wie berechtigt. Das fordert aber dann das Management und das Top-Management in erster Linie auch zu erklären. Und Vorbild. Wir haben Vorbildcharakter. Also wir können ja nicht erwarten, dass unsere Menschen das tun, was wir selber nicht vorleben. Ich glaube aber, das sind an sich Selbstverständlichkeiten. Mhm. Was ich versuche, in meine Organisation hineinzubringen, sind Glaubenssätze. Also jeder Mensch hat ja Glaubenssätze, ob gute oder schlechte. Und das Problem ist, dass wir Menschen diese oft unbewusst haben. Mhm. Und ich finde, der Anspruch von Managern, aber auch von Mitarbeitern im Markt- und Vertriebskontext und Kundenkontext muss sein, sich diese Glaubenssätze auch bewusst zu machen. Mhm. Ich habe Ihnen mal drei mitgebracht, die mich ausmachen und mit denen ich auch arbeite. Der erste Glaubenssatz lautet, es ist nicht wichtig, woher du kommst, es ist nur wichtig, wohin du gehst. Mhm. Weil was gestern war, schön, wir können aus der Vergangenheit lernen, sollten wir auch. Aber letztlich, wenn ein Fehler passiert ist, ich sage oft, Mund abputzen, weiter geht's. Aber wir sollten diesen Fehler nicht ein zweites Mal machen. Wir sollten daraus lernen. Also in diesem Sinne verstehe ich diesen Glaubenssatz. Oder sei täglich die beste Version von dir selbst. Mhm. Es geht nicht darum, jeden Tag eine Olympia-Goldmedaille zu gewinnen. Nicht jeder Mensch hat jeden Tag die weltbeste Performance. Mhm. Aber es ist mein Anspruch und den Anspruch stelle ich auch an mein Team. Wenn wir abends in den Spiegel schauen, dann sollten wir ehrlich uns bekennen, habe ich heute alles getan, was in meiner Macht steht? Habe ich heute das Beste im Rahmen meiner Aufgabe und meiner Rolle getan? Und das Dritte ist, nichts ist schwierig, was man gerne tut. Also Schnecken hüpfen nicht. Und man sollte eben auch gucken, das, was man da tut, macht man es gern. Es ist wirklich Berufung. Vielleicht ist das zu viel Ethos oder Pathos, das Wort Berufung, aber macht es mir Freude. Oder muss ich eigentlich meine Rolle, mich als Mensch, wenn ich die Bürotür betrete oder in mein Außendienstauto einsteige oder in mein Kundenservice-Team gehe, muss ich eigentlich meinen Charakter jetzt vollständig verändern, weil jetzt bin ich ja auf der Arbeit und bin dann privat wieder ein ganz anderer. Ich glaube, das kann funktionieren, aber es kostet sehr viel Kraft und ist auch nicht authentisch. Das sind so ein paar Appelle, die kann ich mal grundsätzlich geben für erfolgreiche Arbeit im Beruf.
Ja, toll. Also auch gerade, ich sag mal, mit Spaß und Freude dabei zu sein, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das impliziert auch, dass ich mich wohlfühle in meinem Job und dass ich da richtig bin und dass ich mit meinen Stärken da auch arbeiten kann und mich entfalten kann. Und dann macht das halt auch Spaß, ne? Genau. Und ich, witzigerweise finde ich, dass das noch ein bisschen, manchmal so habe ich das Gefühl, ein bisschen verpönt ist. Also verpönt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass das manchmal gar nicht so auf dem Radar ist, dass man wirklich auch Spaß und Freude haben kann, weil wir sind ja schon ein Land mit der Kultur, dass wir sehr fokussiert sind und einfach auch zielorientiert und dass damit einher Spaß eigentlich auch gar nicht so richtig, also kommt gar nicht so richtig dran vor. Aber wenn man sich das mal wirklich dieses Fenster groß macht, dann steckt da ganz viel Freude hinter. weil da damit einher auch ganz vieles anderes schon, ich sag mal, gesetzt ist im Sinne von, hey, hier bin ich richtig und das macht mir Spaß und Freude. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man ganzheitlich aufs Leben guckt, auch super wichtig, weil das ist auch die Foundation für Gesundheit, ne? Das ist für Vitalität, weil wenn ich nach Hause komme und ich bin irgendwie geschafft, Arbeit soll mir auch gerne Energie geben und nicht irgendwie, ich muss mich zu Hause auftanken, weil um den nächsten Tag zu überstehen. Extrem gesprochen, insofern ein toller Punkt.
Ja, Sie haben absolut recht. Und es wird eben oft missverstanden, Humor mit einer mangelnden Ernsthaftigkeit. Darum geht es ja gar nicht. Mm. Humor hilft erheblich, wenn man Herausforderungen im Beruf hat. Einfach auch, kann einem Humor helfen. Humor schafft auch eine lockere Stimmung, schafft eine gute Arbeitsatmosphäre. Natürlich muss man als Manager, als Topmanager, als Führungskraft darauf achten, dass das nicht laissez-faire wird. Wir verlieren ja, wenn wir humorvoll miteinander umgehen, wenn wir Spaß und Freude haben, nicht den Fokus auf unsere Ziele. Ich glaube sogar, damit wird es einfacher. Also ich habe mal früher gesagt, wenn wir verkaufen gingen, damals noch als regionaler Verkaufsleiter mit meinem Team in Nordrhein-Westfalen, wir gehen spielen.
Ja,
also spielerisch, ja. Also wenn Verkaufen Druck ist, dann läuft ja irgendwie was vollkommen anders. Der Abschluss eines Verkaufsgesprächs, die Unterschrift, ist eine logische Konsequenz von einer Gesprächskette. Und das muss doch beiden Freude machen. Das stiftet Sinn für beide. Da gibt es zwei Gewinner. Und also das ist einfach eine Grundhaltung. Wenn man eine Bühne betritt, ja, dann freut man sich drauf. Natürlich ist man angespannt. Aber das ist die Grundeinstellung. Wenn ich die fühle, wenn ich die glaube, dann bin ich auch gut und dann bin ich auch authentisch und dann werde ich auch Erfolg haben.
Ja, sehr, sehr schön. Bei all dem gehört ja das Thema Motivation auch dazu und das ist ein wichtiges Thema, denn Sie haben vorhin schon gesagt, der liebe Gott hat mich ausgestattet mit einem gewissen Driver, so haben Sie es nicht genannt, aber so unter dem Antrieb, genau. Und das ist natürlich schön, dass man das hat, aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die damit nicht ausgestattet sind, auch nochmal so ein paar Tipps, wie grundsätzlich Motivation geht. Oder gibt es vielleicht Erkenntnisse von Ihnen, wo Sie sagen, Mensch, das hat geholfen und auch wenn ich sozusagen über Teams schaue, vielleicht war nicht jeder damit ausgestattet, aber trotzdem hat dann XY geholfen. Also zu dem Thema Motivation, haben Sie da noch ein paar Insights für uns?
Ja, also wir sprechen von der extrinsischen und der intrinsischen Motivation und natürlich die wertvollere Motivation ist die intrinsische Motivation, die trägt einen ja ein Leben lang. Ich bin ein Beispiel, Sie sind ein Beispiel, Sie sind ja wahrscheinlich auch sehr stark intrinsisch motiviert, sonst würden Sie nicht den Weg gehen, den Sie gehen. Die externe kann ja auch funktionieren oder die extrinsische Motivation, aber ich glaube, die trägt nicht ein Leben lang, die muss permanent erneuert werden, also die ist mühsam. Die ist mühsam für den, der diese extrinsische Motivation stiften muss. Deshalb geht es mir sehr stark darum, die Menschen zu finden und in mein Team zu holen, die mit dieser starken intrinsischen Motivation ausgestattet sind, die vielleicht noch nicht gefunden haben. Dann wäre mein Appell, jeder Mensch hat ein hohes Maß an intrinsischer Motivation. Dann sollte man bitte auf der Suche bleiben, was dasjenige ist, was einen anzündet. Wo fängt das Feuer an zu brennen? Und dann ist auch ein hoher Motivationsfaktor da. Und wenn man da sich im falschen Berufsfeld bewegt, dann sollte man den Mut haben, zu sagen, will ich mich eigentlich mein Leben lang in einem Berufsfeld quälen, was mich ehrlicherweise nicht intrinsisch motiviert? Oder suche ich mir eins, wo ich dann auch mit Leidenschaft, Feuer und Begeisterung dabei bin?
Ja, und ich finde, das beginnt ja, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, so schön bei einem selber im Sinne von der Reflexion, sich seiner bewusst zu sein. Ne? Ja. Da steckt so viel drin. Ich glaube, das wird auch gar nicht so, kriegt gar nicht so diese Bedeutung oder viele haben das gar nicht so auf dem Radar. Nur wenn ich weiß, was ich kann und was ich will, kann ich tun, was ich will. Also sprich, dann habe ich Möglichkeiten und die Möglichkeit, die Möglichkeit, sich auf den Weg zu machen, und das ist lifelong learning, ne? Zu gucken, was brauche ich, wer bin ich, was kann ich gut, weil das sich ja auch wiederum immer ändert durch Weiterentwicklung, durch Älterwerden etc. Aber das halte ich für einen enorm wichtigen Punkt auch, weil nur wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, kann ich das auch, habe ich Optionen und kann es sinnvoll einsetzen und bewusst einsetzen. Und das finde ich auch nochmal sehr spannend, ja, auch nochmal zu teilen.
Ja, haben Sie auch absolut recht. Damit kann man selber natürlich in die Selbstreflexion gehen. Da gibt es ja heute viel mehr Möglichkeiten als noch, als ich jung war. Ich bin jetzt knapp 60. Also wir haben heute in YouTube Podcasts, alles Mögliche kann ich mir im Grunde selbst, kann mich selbst unterstützen, mich zu reflektieren. Mhm. Ich kann mir natürlich auch dabei Unterstützung holen von jemandem, der mich coacht und der mir dann auch ein Stück weit den Spiegel vorhält. Aber das hilft ja alles nichts, wenn ich nicht bereit bin, dann auch die Konsequenzen daraus zu ertragen oder zu gehen. Ja. Also einerseits zu sagen, okay, ich habe jetzt erkannt, wie ich bin. Ich habe vielleicht erkannt, was mir hilft, was mir weniger hilft. Der Veränderungsprozess, den kann ich nur selber machen. Mhm. Und ich habe mal gelernt, du wirst niemanden auf dieser Welt ändern, außer dich selbst.
Yo, I love
it. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Mhm. Ja, ist ein tolles Thema, weil ich glaube auch da, je mehr ich verstehe, wie viel von mir abhängt, also von meinem eigenen Mindset, von meiner Attitude, von meiner Haltung, von dem Gefühl der Eigenverantwortung, desto mehr habe ich letztendlich, bin ich Herr und Frau meines Lebens. Und ich glaube, das ist einfach auch eine schöne Bewusstseinsmachung nochmal, weil wir das auch gerne unterschätzen, weil wir gerne andere für schuld erklären oder Umstände für schuldig erklären, weil dass wir so sind, wie wir sind. Dabei hängt es immer davon ab, wie wir denken und wie wir sozusagen auf die Dinge schauen. Das finde ich nochmal auch besonders im Vertrieb, wo man ja sehr unternehmerisch auch unterwegs sein darf, wenn man es gut macht, ja einen enormen Einfluss hat auf das, was man tut.
Da würde ich gerne noch eine Schleife drehen, Frau Freimuth.
Sehr gerne.
No excuses. Also wenn ich das nicht zum Prinzip meiner Arbeit mache, dann soll ich bitte nicht im Vertrieb arbeiten, dann sollte ich bitte nicht im Kontakt mit Kunden sein, dann sollte ich bitte überhaupt nicht Führungskraft werden, weil es ist uninteressant, also Ausreden zu erfinden, die Kraft muss ich in andere Themen reinstecken. Klar, man muss natürlich realistisch sein, man muss die Umfeldbedingungen betrachten etc., aber es ist ja doch auch sehr einfach, sich mit externen Einflüssen, mit externen Dingen, mit anderen Themen die Rechtfertigung zu geben, warum es jetzt gerade nicht geklappt hat. Ja, also das ist auch einer meiner Glaubenssätze. No excuses, such die Ursache bitte bei dir selbst.
Schön kurz komprimiert, also nur zwei Worte, das gefällt mir.
Ja, könnt ihr jetzt klauen.
Ja, genau. Sehr schön.
Ich habe kein Copyright drauf.
Achso, sehr gut, sehr gut. wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Die letzten zwei Fragen, die ich aber nochmal stellen wollte, die kurz und knackig sind. Einmal, welches Buch empfehlen Sie gerne und warum? Gibt es da etwas? Und auch vielleicht noch, welchen Unternehmer oder Unternehmerin haben Sie, der Ihnen imponiert? Vielleicht gibt es da auch noch mal eine Inspiration.
Also mit Belletristik kann ich nicht dienen. Ich habe so drei Dinge. Ich sage immer, ich kümmere mich so um Menschenwissenschaften. Das finde ich sehr interessant.
Ah ja, Menschenwissenschaften.
Ja, ich lese auch gern was Geschichtliches. Mhm. Und natürlich, klar, auch Themen rund um Management und Business und Menschenwissenschaften, da kann ich eigentlich immer empfehlen, Körpersprache. Wir können nicht kommunizieren. Mhm. Watzlawick. Und da gibt es nichts Besseres wie Sammy Molchow. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber großartig, was man da auch über sich selbst lernt. Hm. Auch hier geht es ums Bewusstmachen. Die körpersprachliche Interpretation muss ja nicht stimmen, aber es geht auch hier wieder um das Unbewusste bewusst zu machen. Hm. Und um bei dem Thema zu bleiben, es gibt ein Buch von Malcolm Gladwell, das heißt Blink. Mhm. Blink, da geht es um Sekundenentscheidungen oder um Bruchteil von Sekundenentscheidungen. Da geht es nämlich um das Intuitive, da geht es ums Unterbewusste, da geht es auch um Entscheidungen, die ich eben im Unbewussten treffe. Und das ist durchaus auch ein hochinteressantes Thema, wenn man eben im Kontakt mit Menschen ist. Ob das im vertrieblichen Kontext ist oder ob das im Führungskontext ist. Geschichtlich, ich bin bin ein Fan der deutschen Revolution von 1848, Frankfurter Paulskirche. Das ist ja die Grundlage unserer heutigen demokratischen Verfassung, ist die 48er Revolution. Da gab es einen deutschen Märtyrer, der heißt Robert Blum. Leider ist er in der deutschen Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten. Es gibt ein tolles Buch über Robert Blum. Der ist leider hingerichtet worden, aber der hat für Einigkeit und Recht und Freiheit gekämpft. Aha. Und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Business, ja, ich hatte gerade noch im Büro das Buch mal wieder in der Hand, weil ich dachte, Mensch, was empfiehlst du denn für Buchtitel? Die Mäusestrategie.
Ah ja, die
war mal vor irgendwie, glaube ich, 15 Jahren oder so. Mhm. Aber es ist eigentlich ein geniales Buch. Mhm. Who Moved My Cheese? Da leben also Mäuse in einem Labyrinth und zwei Mausgruppen in einem Labyrinth und die bedienen sich da halt ihres Käses. Da war halt immer Käse, es ist immer Käse da und jetzt nimmt man denen den Käse weg. Mhm. Und die eine Mausgruppe verhungert und die andere sucht halt flexibel, agil, eingestellt auf die neue Situation und neues Käsenest und die finden auch eins. Also das ist ein schönes Beispiel, schnell gelesen, in 2 Stunden sind sie durch, zum Thema Anpassung und Flexibilität, dass das wichtig ist für Erfolg, ja, und Reinventing Organizations, das hatte ich dann auch heute Morgen in meiner Hand.
Frederik Laloux,
das,
ne? Mhm.
Das ist wirklich auch top, auch zu gucken, Mensch, Vergangenheit, wo kommen wir eigentlich, aus welchen Organisationsformen kommen wir historisch und was ist eigentlich heute möglich? Das sind interessante Dinge, ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Unternehmer, habe ich so viele kennengelernt. Will ich jetzt keinen Einzelnen rausgreifen, aber was mich eben stört und was mal gesagt werden muss, der Churchill hat, glaube ich, mal gesagt, irgendwie der Unternehmer ist der räudige Wolf, den man totschlagen müsse. Oder andere Menschen denken, es ist irgendwie eine Kuh, die man melken muss. Ich habe das Verständnis, das sind die Menschen, die den Karren ziehen. Natürlich nicht alleine, das ist selbstverständlich. Mhm. Aber die unternehmerischen Tugenden wie Mut, Risikobereitschaft, Innovationskraft und so weiter, die brauchen wir. Und da hoffe ich, dass wir auch wieder einen Kulturwandel auch in unserem Land bekommen, dass Unternehmertum wieder die Wertschätzung bekommt, die es meiner Ansicht nach mindestens mal verdient hat. Und das ist vielleicht ein generelleres Statement, bevor ich jetzt einzelne Unternehmer rausgreife. Da kenne ich viele, wo ich wirklich sage, Mensch, Chapeau, aus nichts. Ich kenne viele Garagengeschichten, wo heute 1800 Leute beschäftigt sind. Also großartig und wir sollten wirklich schauen, welche Kraft wir da eigentlich in unserer Volkswirtschaft haben. Und ich glaube, das kann auch ein Appell sein, dass wir hier in Deutschland sehr gut aufgestellt sind, auch für die Zukunft. Wir machen uns oft zu schlecht und schlechter, wie wir eigentlich sind.
Ja, das ist wieder das Thema des Mindsets. Sehr gut. Herr Kümpfel, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für die letzte halbe Stunde. Es war sehr inspirierend, sehr komprimierend. Viele tolle Insights da auch und schöne Erinnerungen auch für mich nochmal mit der Mäusestrategie. Ich hatte das innerlich schon wieder vergessen.
Ja, auch.
Sehr gut. Und dann ganz, ganz herzlichen Dank. Und
ja, ich danke Ihnen.
Weiterhin viel Erfolg. Ich kann, glaube ich, ja nichts hinzufügen. Sie sind auf dem besten Weg. Auf bestem Kurs. Ich freue mich daran, weiterhin mit Ihnen im Austausch zu sein und das zu beobachten und sage herzlichen Dank an dieser Stelle und drücke Daumen, dass das alles auch genau die Bahn läuft, in denen Sie sich das wünschen.
Ja, sehr gerne, Frau Freimuth. Wir hören oder sehen uns wieder.
Genau, sehr gut. Dann
bis bald.
Bis bald, ciao.
Tschüss.